Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und wie ich in der letzten Predigt bereits gesagt habe, fahre ich heute mit dem Thema der Arbeit fort. Und diese Predigt wird gleich im Anschluss an die Predigt vom letzten Sabbat aufgenommen, aber Sie werden sie erst heute hören, mit anderen Worten, eine Woche später. Aber wir hatten in der letzten Predigt über die Notwendigkeit gesprochen, dass Gott will, dass wir arbeiten und auch, dass Gott nicht will, dass wir faul und lässig sind. Und wir hatten die Konsequenzen gesehen. Wir hatten gesehen, was geschieht, wenn man dieses Gebot Gottes zu arbeiten erfüllt und wenn man auf der anderen Seite das Gebot Gottes zu arbeiten übertritt. Und es hat die sehr praktische Konsequenzen für uns. Natürlich hat es auch geistliche Konsequenzen. Ich möchte heute mit diesem Thema fortfahren und zunächst einmal die Frage behandeln, dass viele vielleicht anstatt zu arbeiten oder auf richtige Weise zu arbeiten oder in der Art und Weise zu arbeiten, wie Gott es von uns verlangt, die treiben unnütze Dinge. Die halten sich mit unnützen Dingen auf, die vergeuden ihre Zeit und sie müssen natürlich zunächst einmal selber sich darüber im Klaren sein, was unnütze Dinge sind, was Zeitvergeudung ist. Wenn man die Zeit vergeudet mit unnützen Dingen, obwohl man diese Zeit verbringen könnte, um zu arbeiten, dann haben sie bereits die Antwort erlangt. Nun, in den Sprüchen in Kapitel 12 und Vers 11 wird hier etwas dazu gesagt. Sprüche Kapitel 12 und in Vers 11. Wer seinen Acker bebaut, der wird Brot die Fülle haben. Wir hatten ja davon gesprochen, dass Gott will, dass wir das, was wir haben, in Anführungszeichen jetzt bebauen und bewahren. Der Garten Eden sollte bebaut und bewahrt werden. Man soll also sich um die Dinge kümmern, die man hat, und man soll sie verbessern, wenn man kann, vermehren. Also, wer seinen Acker bebaut, der wird Brot die Fülle haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, der ist ein Tor. Also unnützen Dingen, nichtigen Dingen, Dinge, die man eigentlich gar nicht so betreiben sollte. Christus hat gesagt, wir werden sogar alle nichtigen Worte, die wir gesprochen haben, dafür werden wir Rechenschaft ablegen müssen am Tage des Gerichts. Und man kann natürlich nichtige Worte sprechen und die dann bereuen und sind die dann natürlich vergeben und ausgewischt aus dem Buch, das Gott schreibt. Aber das ist das gleiche Prinzip. Also wenn man sich mit nichtigen Dingen abgibt, dann soll man aufhören, sich mit nichtigen Dingen abzugeben. Denn sonst wird man natürlich auch Armut haben, wie es hier heißt. Seine Zeit wird dadurch vergeudet und man tut nicht das, was man tun soll. In Sprüche 28 lesen wir Vers 19. Sprüche 28 und Vers 19. Wer seinen Acker bebaut, der wird Brot genug haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, der wird Armut genug haben. Also hier die gleiche Aussage, ein wenig anders formuliert, aber interessant ist, wie es gesagt wird. Der eine hat Reichtum genug oder Brot genug oder was man braucht, der wird genug davon vorhanden sein. Und der andere, der hat genug an Armut. Genau das Gegenteil, weil er nichtigen Dingen nachgeht, unnützen Dingen. Nun, Paulus beschreibt dies auch. Paulus warnt auch davor und er macht auch diesen Vergleich, stellt diesen Vergleich an zwischen etwas zu tun, was richtig, was nützlich, was notwendig ist und etwas, was unnütz ist. Nun, wie gesagt, und ich habe das auch in der letzten Predigt bereits erwähnt, mir kann es nicht darum gehen, eine unausgeglichene Lehre Ihnen mitzuteilen. Es geht nicht darum, dass man jetzt kein Hobby hat. Es geht nicht darum, dass man jetzt Tag und Nacht arbeitet und meint, okay, wenn ich das also jetzt tue, dann betreibe ich keine unnützen Dinge. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man Erholung braucht. Es geht nicht darum, dass man nicht vielleicht sogar auch Leichtathletik betreiben muss. Ich war gerade bei einem Arzt gestern. Meine Frau hat mich dorthin buxiert, weil ich war schon lange, lange, lange nicht mehr bei einem Arzt. Und aufgrund von der Versicherung und so weiter muss man da eine gewisse Situation etablieren, dass man also ein Arzt-Patient-Verhältnis hat. Und dann wurde ich natürlich von einem Arzt auf Herz und Nieren geprüft sozusagen. Und dann fragte er mich natürlich auch, ob ich irgendwo Leichtathletik betreibe, weil das eben sehr wichtig sei in meinem Alter. Und ich sagte ihm, ja doch, also ich bin seit einiger Zeit jetzt mit meiner Frau zusammen, naja, ein paar Wochen, sind wir jetzt in ein Fitnessstudio gegangen, um dort zu schwimmen. Und da sagte er, das ist gut, Aber natürlich kam dann gleich wieder ein Aber dazu. Und dann wurden so allerlei Dinge gesagt, die ich also tun könnte. Und eine Sache wurde gesagt, das sei ganz besonders wichtig. Und das war gerade nicht unbedingt das, was ich hören wollte. Aber wie gesagt, worum es mir geht. Es geht nicht darum, dass man jetzt eine total unausgeglichene Auffassung bekommt. Aber es geht darum, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, ja, was treibt man so den Tag hindurch? Könnte man die Zeit nutzbringender verwenden? Aber es geht mir hier jetzt um das, was Paulus sagt. Und schauen wir uns einmal jetzt 2. Thessaloniker 3 an. 2. Thessaloniker 3. Und angefangen in Vers 10. 2. Thessaloniker 3 und Vers 10. Da sagt Paulus, denn schon als wir bei euch waren, da geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denken wir an die Stellen, die wir in der letzten Predigt gelesen haben, wo es hieß, jemand, der will nicht arbeiten, der will lässig sein, der will faul sein, der wird dann in der Ernte betteln und wird nichts kriegen. Eine in gewisser Weise Parallelstelle hier. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, Vers 11, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Und hier wird ein bisschen mehr gesagt, auch über diese unnützen Dinge, die getrieben werden. Anstatt dass man arbeitet, da tut man etwas anderes. Solchen aber gebieten wir, Vers 12, und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Schauen Sie, da waren Leute, die gingen nicht still ihrer Arbeit nach, die gingen vielleicht überhaupt nicht ihrer Arbeit nach, und die waren dabei, das Brot von anderen zu essen, weil sie nämlich unnütze Dinge trieben und dann haben sich in Dinge eingemischt, die sie gar nichts angingen, höchstwahrscheinlich, und haben dann auch noch großartige Weisheit verzapft. Denken wir an das Großmaul, das Großes sagt, aber nichts tut. Paulus sagt, nein, 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 haltet euch mal da ein bisschen zurück. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und esst euer eigenes Brot, indem ihr stille eure Arbeit nachgeht. Und treibt keine unnützen Dinge, auch keine unnützen Dinge der Belehrungen anderen gegenüber, wie man sich so verhalten soll, und selbst tut man nichts. Und natürlich auch andere unnütze Dinge, die einen davon abhalten, auf richtige Weise zu arbeiten und Geld zu verdienen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und nun schauen wir uns einmal kurz an, wie man aber das, was man erwirtschaftet, den Verdienst, den man erhält, wie man den nicht gebrauchen soll. Oder zunächst einmal, wie man überhaupt nicht zu einem solchen Verdienst kommen soll, wenn es nämlich auf eine unredliche Art und Weise geschieht. Das ist auch nicht etwas, was Gott gut heißt. Man muss sich auch fragen, welche Arbeit man verrichtet. Als Prostituierte zum Beispiel arbeitet man vielleicht viel, aber das ist nicht das, was Gott erwartet. Jeremia 22, Vers 13. Jeremia 22, Vers 13. Wehe dem, der sein Haus mit Sünden baut. Wir hatten gelesen, dass jemand sein Haus bauen soll. Zum Beispiel jemand, der heiraten will, der soll zunächst einmal seinen Acker bearbeiten, also das notwendige Geld verdienen, sodass er dann seinen Hausstand gründen soll. Und hier könnte man das auch auf solche Situationen anwenden, aber hier ist jemand da, der sein Haus mit Sünden baut. Mit anderen Worten, der verdient zwar Geld, aber auf falsche Weise. Und seine Gemächer mit Unrecht. Und hier wird ein Beispiel erwähnt, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht. Das ist auch wichtig zu begreifen, dass wenn man jemanden für sich arbeiten lässt, den soll man auch auf gehörige Weise, auf angemessene Weise bezahlen. Man soll nicht erwarten, dass jemand für einen arbeitet, ohne seinen Lohn zu erhalten. Nun gut, wenn da eine Absprache vorliegt, das sieht anders aus. Aber ich spreche jetzt allgemein. Wenn Sie ein Arbeitgeber sind und Sie haben Arbeitnehmer, dann geben Sie denen Ihren angemessenen, vereinbarten Lohn. Und es gibt viele Stellen, die sagen, dass Gott es sehr böse ansieht, sehr streng ansieht, wenn man jemanden um seinen Lohn betrügt oder wenn man seinen Lohn ihm nicht auszahlt, obwohl man es könnte. 3. Mose 19. 3. Mose 19 und lesen wir Vers 13. 3. Mose 19 und Vers 13. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Das war eine Situation, wo jetzt der Tagelöhner tagtäglich bezahlt wurde. Und Gott sagt, okay, das ist die Vereinbarung. Jetzt zahlt ihm den Lohn tagtäglich. Wenn ihr es nicht tut, beraubt ihr ihn. Bedrückt ihr ihn. Der braucht das Geld. Das war die Vereinbarung. Ihr müsst eure Vereinbarung erfüllen, euer Wort halten. 5. Mose 24. Heute wird es normalerweise nicht so sein, dass man tagtäglich jemanden bezahlt, aber es kann zwei wöchentlich geschehen oder im Monat, aber dann soll man das tun und nicht irgendwo zurückhalten und es nicht tun. 5. Mose 24 und Vers 14. Oder aber mit scheinheiligen Argumenten daherkommt, weil man jemandem den Lohn nicht zu zahlen braucht und man lässt sich dann auf Rechtsstreitigkeiten ein und so weiter und so fort. Das ist absolut nicht richtig. Wenn kein Grund vorhanden ist, dann soll man dem Arbeitnehmer seinen Lohn zahlen. Der Arbeiter ist des Lohnes wert, wie wir gelesen haben. Lesen wir 5. Mose 24 und Vers 14. Dem Tagelöhner, der bedürftig und arm ist, sollst du seinen Lohn nicht vorenthalten. Er sei von deinem Bruder oder deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in deinem Lande und in deinen Städten sind, sondern du sollst ihm seinen Lohn am selben Tage geben, Vers 15, dass die Sonne nicht darüber untergehe. Schauen Sie, die Tage enden mit Sonnenuntergang. Man soll also dem Tagelöhner an dem Tage noch, bevor die Sonne untergeht, den Lohn geben. Denn er ist bedürftig, verlangt danach, damit er nicht wieder dich, den Herrn, anrufe und es dir zur Sünde werde. Also auch das ist wiederum eine sehr wichtige Aussage. Und Mose sagt hier, Gott sagt hier durch Mose, es macht keinen Unterschied, ob das jetzt jemand ist, der einheimisch ist oder ein Fremdling ist. Darauf kommt es nicht an. Ihr sollt dem Tagelöhner den vereinbarten Lohn geben, egal wer es ist. Und wir lesen dies auch in Jakobus Kapitel 5 im Neuen Testament, eine weitere Warnung, dass Gott dies sehr ernst nimmt, wenn man es nicht tut. Jakobus Kapitel 5 und lesen wir Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Eine scharfe Anklage Gottes an die Reichen dieser Welt, an Arbeitgeber, die sich weigern, den gerechten vereinbarten Lohn zu zahlen. Und Gott sagt, ich werde mit denen ins Gericht gehen. Die müssen nicht meinen, dass sie da so davonkommen mit dieser Haltung. Aber wie sollen wir dann mit dem Verdienst, den wir erhalten haben, sagen wir einmal, mit dem Gehalt, das wir erhalten haben, mit dem Geld, das wir uns erarbeitet haben, wie sollen wir damit nicht umgehen? Nicht umgehen. Kehren wir zum Buch der Sprüche zurück. Sprüche Kapitel 10 und lesen wir einmal Vers 16. Sprüche 10 und Vers 16. Dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben, aber dem Gottlosen sein Einkommen zur Sünde. Also hier ist jemand, der arbeitet, der sogar ein Einkommen hat, aber der Mensch ist gottlos und er wird dann das Einkommen, was er erhält, für sündhaftes Verhalten ausgeben. Und Sünde ist definiert in Gottes Wort als die Übertretung des Gesetzes. Also mit anderen Worten, wenn Sie jetzt Ihr Geld ausgeben, um damit ein Liebesverhältnis zur Frau Ihres Nächsten zu beginnen, dann gereicht Ihnen das zur Sünde. Mal logisch. Oder wenn Sie andere Dinge tun, die Gott verbietet, Ihr Geld dazu verwenden, Dinge zu tun, die Sie nicht tun sollen, aufgrund des Gesetzes Gottes, dann gereicht Ihnen das zur Sünde. Also Sie müssen schon aufpassen, wie Sie Ihr Geld anwenden, was Sie mit Ihrem Geld tun. Aber hier gibt es eine weitere interessante Stelle. Vielleicht geht es nicht um Sünde, die so ganz klar und drastisch ist. Aber wie sieht es mit Sprüche 21, Vers 17 aus? Sprüche 21 und Vers 17. Wer gern in Freuden lebt, der wird Mangel haben. Und wer Wein und Salböl liebt, der wird nicht reich. Wer gerne in Freuden lebt, mit anderen Worten, sagen wir mal, des Abends in die Kneipe zu gehen, dass ich so ein paar hinter die Binde zu kippen, was weiß ich, da großartig das Geld bei Glücksspielen verliert, weil man abhängig geworden ist von der Spielsucht. Was immer Sie hier einsetzen wollen, wenn Sie auf diese Weise leben, dann werden Sie in keinster Weise zu Wohlstand kommen oder noch nicht einmal verhindern können, dass Sie arm werden. In Sprüche 23 wird etwas weiteres gesagt. Sprüche 23, angefangen Vers 19. Sprüche 23, Vers 19. Höre, mein Sohn, und sei weise und richte dein Herz auf den rechten Weg. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern, denn die Säufer und Schlemmer verarmen. Und ein Schläfer muss zerrissene Kleider tragen. Also hier wiederum der Faule, der Lässige, der noch ein bisschen länger schlafen will, in seinem Bett bleiben will, anstatt dass er rausgeht, um zu arbeiten. Oder jemand, der arbeitet, aber dann, sagen wir einmal, sein Geld mit Säufern verprasst. Denken Sie an den verlorenen Sohn, der wegging, der kriegte seine Erbschaft und ging dann weg und hat dann alles das mit Huren und so weiter verprasst und Säufern und Schlemmen und so weiter und so fort. Nun, der hat bereut, zum Glück hat er bereut in diesem Gleichnis, und kam zurück und erlangte Vergebung von seinem Vater. Aber schauen Sie, der Erbteil war weg. Den hat er nicht zurückbekommen. Vergebung für sein Fehlverhalten hat er zurückbekommen, aber nicht der Erbteil. Der war weg. Und der andere Teil des Erbes, der gehörte seinem Bruder. Also Konsequenzen gibt es da schon. Aufpassen. Also hier wird gesagt, nicht mit Säufen und Schlemmern leben und dadurch seinen Verdienst, sein Gehalt, ein Erbteil, was man immer man haben mag, dann halt eben zu verlieren. Wie ist aber dann Sprüche 10 zu verstehen? Das hatte ich ja in der letzten Predigt angesprochen. Weil einige sagen, ja, das ist ja wie mit den Vögeln unter dem Himmel. Man braucht ja nichts zu tun. Gott, der hilft einem schon so, der gibt einem schon den Segen. Und dann wird Sprüche 10 und Vers 22 manchmal angeführt, um das auch zu untermauern. Von den Vögeln hatte ich ja bereits schon gesprochen. Die arbeiten nämlich doch sehr gewaltig, wenn sie, sagen wir mal, ein Nest haben und dann ihre Vögelchen versorgen müssen, aber auch überhaupt dieses Nest zu bekommen. Aber hier in Sprüche 10 und Vers 22, da lesen wir in der revidierten Lutherbibel von 1984, der Segen des Herrn alleine macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Aha, also mit anderen Worten, man braucht nicht zu arbeiten, denn der Segen des Herrn, der macht ja alleine reich. Das ist ja alles, was man braucht. Nun, man kann gleich sehen, dass das irgendwo eine sehr schlechte Übersetzung, eine fehlerhafte Übersetzung ist. Die Schlachterbibel kommentiert, es geht um die Mühe, die mit fälschlich erworbenem Reichtum verbunden ist. Also diese mit fälschlich erworbenem Reichtum versehene Mühe tut dem Segen Gottes nichts hinzu. Das ist eine Möglichkeit, nicht unbedingt die beste. Die neue King James Bibel bringt es, glaube ich, am besten. Es heißt hier, der Segen des Herrn allein macht reich, er fügt damit keine Sorgen hinzu. Also mit anderen Worten, wenn Gott einen segnen will, dann ist der Segen nicht von Sorgen begleitet. Wenn Gott einen segnet, dann ist das ein Segen, ein guter Segen, ein Geschenk vom Himmel. Und damit gibt es keine Sorgen. Aber dieser Reichtum, den man erlangen will, vielleicht auch durch unrichtige Weise, der hat schon Sorgen dabei. Denn, Moment, vielleicht werde ich jetzt doch geschnappt dadurch, dass ich das getan habe, was ich nicht hätte tun sollen. Also das ist keine Stelle, die irgendwie uns die Rechtfertigung gibt. Man braucht nicht zu arbeiten, man wartet einfach darauf, dass Gott einen segnet. Und damit hat sich das. Nun, schauen wir uns einmal auch an, warum Gott sagt, dass wir arbeiten sollen. Was sollte die Motivation, der Zweck für unsere Arbeit sein? Da gibt es mehrere Gründe. Einen habe ich in gewisser Weise beim letzten Mal bereits schon angesprochen. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Aber hier wird es sehr viel deutlicher noch zum Ausdruck gebracht. 1. Thessaloniker Kapitel 4. 1. Thessaloniker Kapitel 4. Denn man muss ja schon eine Motivation haben für alles das, was man tut. Wenn man keine Motivation hat oder keine Vision, wie es auch gesagt wird, Vision in dem Sinne, man hat eine Zukunftserwartung, einen Zukunftsblick. Ohne diesen Zukunftsblick geht ein Volk zugrunde, wie es heißt. Man muss schon eine Motivation, man muss schon ein Ziel haben. Und da muss man auch den Zweck erkennen, warum man dies tut und was das Ziel ist und wie man zu diesem Ziel kommt. Und in 1. Thessalonicher 4 lesen wir einmal die Verse 11 und 12. Setzt eure Ehre da rein, sagt Paulus, dass ihr ein stilles Leben führt. Schauen Sie, das Gleiche, was wir eben gelesen haben, dass man sein eigenes Brot isst, die Arbeitsstille führt und sein eigenes Brot in Stille isst und so weiter und so fort. Tut eure Ehre, setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Auf niemanden angewiesen seid. Mit anderen Worten, es gilt auch darum, dass man aufgrund seines Verhaltens in den Augen anderer ehrbar ist. Das ist nicht unwichtig. Man soll einen guten Ruf haben, auch bei den Nachbarn, sagen wir einmal, bei anderen, die uns kennen, auch wenn sie nicht in der Kirche sind. Man will ja den Ruf der Kirche nicht dadurch beschmutzen, dass man unehrenhaft lebt. Wie, das der da? Das soll ein Christ sein, wenn der so lebt? Will ich nichts mit zu tun haben. Und er sagt, damit man nicht auf andere angewiesen ist. Nun, eine wichtige Stelle findet sich in Sprüche Kapitel 22. Sprüche 22 und Vers 7. Nun, mir ist klar, dass das nicht immer so der Fall ist in diesem heutigen Leben. Manchmal macht man auch dumme Dinge, manchmal trifft man falsche Entscheidungen, ganz besonders auch, bevor man überhaupt zur Berufung kommt oder die Berufung erkennt. Aber gleichwohl ist es etwas, was man beachten muss. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, der ist des Gläubigers Knecht. Also wenn man angewiesen ist auf andere, von denen borgt, dann ist man ganz schnell deren Knecht geworden. Dann muss man auf einmal das tun, was die von einem verlangen. Schauen Sie, es ist wichtig, dass man auch arbeitet, dass man gar nicht in diese Lage kommt, dass man der Knecht des Gläubigers wird. Schauen wir uns eine weitere Stelle an, die uns eine Motivation zeigt, warum wir überhaupt arbeiten sollen mit unseren Händen. Also mit unseren Händen, das bedeutet jetzt nicht ganz buchstäblich. Viele, die arbeiten mit ihrem Kopf, aber sie arbeiten, das ist der Punkt. Einige arbeiten leider nicht mit dem Kopf, aber das ist eine andere Situation. In Epheser 4, Epheser 4, lesen wir Vers 28. Epheser 4 und Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Gut, du sollst nicht stehlen. Aber schauen Sie, Christus kam, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Und Christus sprach nicht nur von dem Buchstaben, sondern auch von der Motivation, dem Sinngehalt des Gesetzes. Er füllte es an mit Sinngehalt. Und das Gebot, du sollst nicht stehlen, beinhaltet mehr vom Sinngehalt her, als nur nicht zu stehlen. Es wird mehr gesagt. Schauen Sie, und das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Also es geht nicht nur um das Nicht-Stehlen, es geht auch darum, dass man etwas aktiv auf richtige Weise tut, arbeiten. Aber jetzt wird auch gesagt, warum das eine Motivation sein soll, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Schauen Sie, ich hatte in der letzten Predigt auch von Zehntenzahlungen gesprochen und wie ich weiß, wie ich mir absolut das vorstellen kann, werden einige davon in keinster Weise begeistert sein. Jetzt wird sogar noch mehr gesagt. Man soll arbeiten, damit man auch das nötige Gut hat, somit man auch anderen helfen kann. Ist das eine Motivation für Ihre Arbeit, dass Sie dann die Möglichkeit haben, anderen Bedürftigen zu helfen? Nee, also wenn ich schon arbeiten muss, dann aber nur für mich. Dann will ich das aber haben, dass ich in Saus und Braus leben kann. Nein, damit wir Bedürftigen helfen können. Das gesamte Werk der Kirche heute, die Verkündigung des Evangeliums zu einem Zeugnis aller Welt und dann auch, dass wir uns der Kirche in dem Sinne annehmen, dass wir Kirchenmitglieder belehren. Alles dies geschieht ja aufgrund der Tatsache, dass wir anderen helfen wollen. Wir wollen anderen zeigen, wie man auf bessere Weise leben kann. wie man es schaffen kann, ins Reich Gottes zu kommen, wie man es schaffen kann, ein Mitglied der Gottfamilie zu werden. Diejenigen, die berufen sind, die haben diese Möglichkeit, die erkennen hoffentlich, dass es dazu kommen kann. Nun, viele sind heute nicht berufen, aber auch die werden ein Zeugnis erhalten und werden sich nachher daran erinnern können. Aha, so war es ja tatsächlich. Auch was Prophezeiungen angeht, wenn wir gewisse Dinge ihnen verkünden, die kommen werden, die mittlerweile bereits schon gekommen sind. Wir tun das ja nicht als Selbstzweck, weil wir so klug sind, weil wir die Prophezeiungen verstehen. Prophezeiungen dienen dazu, dass man erkennt, wie Gott auf dieser Erde wirkt, wie Gott seinen Plan ausübt, damit wir zu Gott kommen, damit wir eine Beziehung herstellen können zu Gott. Darum geht es. Und einige werden sich dann später daran erinnern und sagen, ja Moment, das haben die ja tatsächlich gesagt. Was haben die noch so alles gesagt, auf das man vielleicht ein bisschen achten sollte? Das ist auch eine Motivation, dass man den Bedürftigen helfen kann. Wenn man natürlich nicht arbeitet, wenn man natürlich kein Geld hat, kann man auch jemandem anderen nicht helfen. Das versteht sich von selbst. Schauen wir uns Sprüche 11 an. Sprüche 11, die Verse 24 bis 26. Sprüche 11, die Verse 24 bis 26. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Das gibt keinen Sinn, nicht wahr? Wie? Mit anderen Worten, ich soll den Bedürftigen helfen? Gerade auch den Bedürftigen in der Kirche, denn es heißt ja im Galaterbrief, tut Gutes allen gegenüber, aber ganz besonders den Genossen des Glaubens. Wie? Und dann kriege ich mehr, dadurch, dass ich austeile? Er sagt, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer klagt oder karkt, klagen auch, aber hier karkt, hält zurück, er karkt, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Das ist ein geistliches Gesetz. Physisch kann man das kaum sich erklären, nicht wahr? Wer reichlich gibt, wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden, und zwar von Gott. Gott wird einen dafür segnen, dass man diese Einstellung, diese Motivation gewinnt, anderen zu helfen, zu arbeiten, auch, nicht alleine, aber auch deshalb, weil man anderen dadurch helfen kann, wenn sie der Hilfe bedürfen. Kehren wir zu 1. Timotheus zurück. 1. Timotheus Kapitel 6. Nun, es heißt jetzt wiederum nicht, wir hatten ja alle diese Stellen bereits schon gelesen, dass man auch im physischen Sinne jetzt da die Perlen vor die Schweine wirft. Wenn jemand nicht arbeiten will, heißt es, der soll auch nicht essen. Also da geht es jetzt nicht drum, dass man denen dann jetzt unbedingt viel Geld gibt, denn zunächst einmal müssen die eine Lektion lernen. Nicht wahr? Darauf kommt es an. Die wollen ja zunächst einmal auch hoffentlich, wenn sie in der Kirche sind, ins Reich Gottes kommen. Aber die kommen nicht ins Reich Gottes mit dieser Einstellung der Faulheit und der Lässigkeit. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. Den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, dass sie reich werden an guten Werken, dass sie gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen, das ewige Leben. Schauen Sie, dadurch schafft man sich einen Schatz im Himmel sozusagen, dass man freigebig ist, wenn man die Möglichkeit hat, es zu tun. Wenn man reich ist, dass man nicht den Reichtum für sich da in Scheunen aufbewahrt, wie dieser Reiche, dieser reiche Narr, der sagt, so, jetzt habe ich also noch mehr Scheunen mir gebaut für meinen Reichtum und dann in derselben Nacht wird Gott ihm sein Leben nehmen. Schauen Sie, es geht darum, dass man auch arbeitet, um dem Bedürftigen helfen zu können. Aber schauen Sie, es geht auch um mehr. Ich möchte hier eine Stelle in 2. Mose 23 aufschlagen, denn die hat uns auch einiges über unsere Motivation zu sagen. 2. Mose 23 und das Verhältnis zur Arbeit und warum man arbeitet. 2. Mose 23 und Vers 15. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst. Nun gleich hier als Anmerkung, das Labhüttenfest soll 7 Tage hindurch gehalten werden, die gesamte Zeit hindurch. Jeden Tag sollen wir vor Gott erscheinen. Und wir haben auch beim Labhüttenfest das so arrangiert, dass wir jeden Tag eine Predigt haben, eine Versammlung und an den heiligen Festtagen sogar 2. am Vormittag und am Nachmittag. Aber das Fest der ungesäuerten Brote, das ist anders. Da heißt es nicht, man muss die gesamte Zeit hindurch jetzt jeden Tag Versammlungen besuchen. Der erste Tag und der letzte Tag, das sind heilige Festtage, das ja. Natürlich, wenn da ein wöchentlicher Sabbat hineinfällt, dann auch. Aber nicht die anderen Tage. Da kann man auch arbeiten während der anderen Tage, die keine heiligen Festtage sind. Aber man soll diese 7 Tage hindurch ungesäuertes Brot essen und man soll die Zeit hindurch auch zu Hause kein gesäuertes im Hause haben. Und wir haben auch Artikel hierüber veröffentlicht, die auf unserer Webseite einsehbar sind über dieses Thema. Aber das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten und so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Wichtig. Deswegen nehmen wir auch an den heiligen Festtagen ein Opfer entgegen. Nicht an den wöchentlichen Sabbaten, aber an den heiligen Festtagen. Denn es heißt hier, wir sollen an diesen Festtagen, den Zeiten der ungesäuerten Brote, der beinhaltet 2 Festtage, und dann haben wir Pfingsten und dann haben wir die Herbstfeste, die aus 4 Festtagen bestehen, Posaunenfest, Versöhnungstag, erster Tag des Laubhüttenfestes und dann der letzte große Tag. An diesen Tagen soll man nicht mit leeren Händen vor Gott erscheinen. Und dann heißt es hier in Vers 16, das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, das wäre jetzt Pfingsten, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde, das bezieht sich jetzt auf die letzten 4 heiligen Tage, das heißt, 3-mal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist unter dir, 3-mal im Jahr an diesen 3 Jahreszeiten, denn man soll an jedem einzelnen Festtag erscheinen, aber 3-mal an diesen Jahreszeiten. Und so wird man hier den Zusammenhang sehen, man soll aber nicht mit leeren Händen erscheinen. Nun, wie kann man das? Wie kann man das, wenn man nicht arbeitet, wenn man kein Geld hat? Hier wird also klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man an diesen Festtagen vor Gott erscheinen soll, aber nicht mit leeren Händen. Mit anderen Worten, man sammelt, wie es hier gesagt wird, man sammelt die Ernte ein, um die Feste halten zu können. Man arbeitet, um die Feste halten zu können. Man arbeitet, um Gott eine Gabe geben zu können. Schauen Sie, wenn Sie keine Arbeit haben, aber eine Arbeit hätten haben können, aber sich weigern zu arbeiten, dann können Sie auch die Feste nicht halten. Und dann besteht auch kein Grund, dass die Kirche Ihnen dabei hilft. Denn, wie gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 3 an. Sprüche Kapitel 3, die Verse 9 bis 10. Sprüche Kapitel 3, die Verse 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Hat man nicht eben von Ehre gelesen? Wir sollen sogar unsere Ehre dran setzen, dass wir mit unseren eigenen Händen arbeiten, sodass wir nicht angewiesen sind auf andere. Hier ehren wir Gott dadurch, dass wir ihn mit unserem Gut und den Erstlingen unseres Einkommens ehren. Und so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Wiederum auch hier eine klare Aussage, ein Versprechen. Wir ehren Gott dadurch, dass wir unsere Verpflichtungen ihm gegenüber erfüllen. Und dazu gehört die Zahlung des ersten Zehnten, auf die ich bereits in der letzten Predigt eingegangen bin. Denn es heißt, man soll Gott ehren mit den Erstlingen all unseres Einkommens, dem Zugewinn. Wenn man ein Gehalt erhält, dann zahlt man 10% des Gehaltes an Gott, an seine Kirche. Schauen Sie, in Malachi wird dies näher beschrieben. Und einige damals schon wollten es nicht tun. Die wollten nicht irgendwo von ihrem Einkommen etwas abgeben. Das war ja ihres. Das wollten sie in keinster Weise da jetzt Gott geben, nicht wahr? Oder damals den Priestern, den Leviten. Malachi 3 und Vers 8. Und es ist ja auch schwer zu verstehen, nicht wahr? Wenn man jetzt irgendwo den ersten Zehnten an die Kirche abgeben soll und den zweiten Zehnten legt man beiseite, sodass man Geld hat für die Festtage, hauptsächlich das Laubhüttenfest, dass man da sich daran beteiligen kann, sich versammeln kann. Ja, wie soll denn das gehen? Auf dem Zettel, auf dem Papier? Wenn man sich da so ein Budget da irgendwo ausarbeitet, das klappt ja nie, nicht wahr? Ja, nun gut, man vergisst etwas. Malachi Kapitel 3 und Vers 8. Da sagt nämlich Gott Folgendes. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? wie ihr mich betrügt. Ihr aber sprecht ja, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Es gab ja auch Opfergaben, auf die wir bereits schon gesprochen, zu sprechen gekommen sind, nämlich die Opfergaben, sagen wir mal, während der sieben heiligen Festtage. Darum seid ihr auch verflucht. Denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und heute brauchen wir diese Speise, um unseren Auftrag zu erfüllen, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkünden. Und wir brauchen auch Prediger, die voll beruflich für die Kirche arbeiten, weil sie eben die Zeit benötigen, um alles dies tun zu können, was getan werden muss. Und prüft mich hiermit, sagt Gott, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Schauen Sie, deswegen klappt das auf dem Papier nicht, weil man das ja nicht kalkulieren kann. Man weiß ja nicht, inwieweit Gott einem segnet. Ich habe so viele Beispiele, die ich Ihnen geben könnte, wo Menschen angefangen haben, den Zehnten zu geben, den Zehnten zu zahlen, an Gottes Kirche zu zahlen. Und auf einmal kriegten die eine Gehaltserhöhung, kriegten einen Bonus, auf den sie nicht spekuliert hatten, oder bekamen eine bessere Stellung, die besser bezahlt wurde und. Aber nicht nur das. Er sagt hier in Vers 11, und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll. Mit anderen Worten, Erfolg wird man haben mit dem, was man tut. Erfolg, den man vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Und das werden die anderen Menschen auch erkennen. Die werden erkennen, ja, Moment mal, das klappt, der zahlt einen Zehnten, wie läuft denn das? Aber dann werden euch alle Heiden glücklich preisen. Denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Ich möchte Ihnen kurz ein Beispiel mal geben. Ich glaube, ich habe das vielleicht schon einmal erwähnt. Ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher. Als ich damals anfing, als junger Mensch noch, Student, den Zehnten zu zahlen von dem wenigen Einkommen, das ich hatte, da hatte ich das meiner Mutter erzählt, oder die hat es irgendwo herausgefunden. Und natürlich zunächst einmal kam es da zu einem Unverständnis ihrerseits. Und ich habe dann erklärt, aber Gott verspricht, dass wir gesegnet werden, wenn wir das tun. So. Und dann kam einmal ein Onkel von mir zu Besuch und nahm mich dann so mit in die Stadt, ohne mir irgendetwas zu sagen, und nahm mich in ein Schuhgeschäft und kaufte mir ein paar Schuhe. Und interessanterweise war es so, dass ich tatsächlich Schuhe brauchte, aber nicht das Geld hatte, sie mir zu kaufen. Und ich bin dann nach Hause gekommen, habe meine Mutter gefragt, sag mal, hast du denn irgendwie was gesagt von wegen, dass ich irgendwo Schuhe bräuchte? Kein Wort. Nein, Sie können das erklären, wie Sie wollen. Aber interessanterweise war es schon, dass ich auch gebetet hatte, dass ich irgendwie die Möglichkeit erhalten könnte, Schuhe zu bekommen, denn ich wollte ja auch schöne Schuhe haben, auch für die Versammlungen. Aber schauen Sie, das sind merkwürdige Dinge, die man vielleicht abtun kann und so als Zufall hinstellen kann, aber ich sehe das eben anders. Gott segnet einen, wenn man ihm gehorcht. Und gerade das Zehntengebot, ein großer Test für viele, wie das Sabbatgebot ein großer Test für viele ist. Wie, am Sabbat soll ich nicht arbeiten? Muss ich doch. Ich muss doch meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich muss doch für meine Familie aufkommen. Wenn ich jetzt am Sabbat nicht arbeite, verliere ich meinen Job. Wie, wenn ich jetzt den Zehnten zahle, habe ich ja nicht genug Geld. Dann kann ich für meine Familie nicht aufkommen. Das sind so die menschlichen Überlegungen, nicht wahr? Aber so sieht es Gott eben nicht. Und Gott verspricht einem seinen Segen. Nun, wenn man natürlich jetzt nur den Zehnten zahlt und ansonsten in Sünde lebt, nun, dann kann man auch nicht erwarten, dass Gott einen segnet. Ist natürlich ein Paket, das man zusammensetzen muss und zusammen haben muss. Die Frage, wie soll man arbeiten? Wie soll man arbeiten? Die Antwort, hart, schwer, mit voller Kraft, mit vollem Ernst. Nicht nachlässig sein, nicht halbherzig. Es gibt da viele Stellen, die uns dies zeigen. Schauen wir uns einmal 1. Mose 3, Vers 19 an. Ich verstehe, das war nach dem Fall, wo also Adam und Eva gesündigt haben. Aber gleichwohl sagt Gott etwas sehr Allgemeines hier. 1. Mose 3 und Vers 19, da sagt er nämlich zu dem Mann, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Also da Schweiß ans Angebot, das bedeutet, Angesicht, das bedeutet schon irgendwo ein bisschen Aktivität, ein bisschen Kraft, ein bisschen sich hinein bewegen in das, was man tut. In 1. Mose 31 hören wir etwas, was Jakob sagte. 1. Mose 31, die Verse 6 und 7. Und ihr wisst, sagt er jetzt zu seinen Frauen und Nebenfrauen, die er nicht hätte haben sollen, aber das ist ein anderes Thema. Er sagt hier, ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Also er hat wirklich alles hineingesetzt, um mit aller Kraft zu arbeiten. Und er, der hat mich getäuscht und 10-mal meinen Lohn verändert, aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Da besteht auch eine gewisse Verbindung hier. Der hatte sehr hart gearbeitet und deswegen hat Gott auch nicht gestattet, dass ihm Schaden zugefügt werden würde. Und auch im Buch Prediger, Prediger 9 und Vers 10, eine weitere Stelle, die ich mir immer wieder auch vor Augen halten muss. Dummerweise ist sie in der revidierten Lutherbibel 84 nicht genau übersetzt, aber ich lese zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel vor. Da heißt es in Prediger 9 und Vers 10, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tue. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit, was uns eben zeigt, dass Tote tot sind. Die haben kein Bewusstsein. Aber hier heißt es, alles, was dir vor die Hände kommt, es tue mit deiner Kraft, das tue. Eine bessere Übersetzung findet sich in der Schlachterbibel. Alles, was deiner Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Und so sollte es auch übersetzt werden. Mit anderen Worten, was man zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Nicht halbherzig, nicht so nachlässig, sondern mit deiner ganzen Kraft. Und dann soll man auch mit Verstand arbeiten. Mit Verstand. Prediger 10 und Vers 10. Das ist auch wichtig. Wenn ein Eisen stumpf wird und an der Schneide ungeschliffen bleibt, muss man mit ganzer Kraft arbeiten, aber Weisheit bringt Vorteil und Gewinn. Nun hier, mit ganzer Kraft ist leider auch nicht so gut übersetzt. Die Schlachterbibel schreibt, so muss man mehr Kraft aufwenden. Mit anderen Worten, weil man eben die richtigen Vorkehrungen nicht getroffen hat, weil man seinen Verstand nicht hat arbeiten lassen, deswegen muss man jetzt umso mehr tun, um das gleiche Resultat zu erzielen. Und wir lesen dann auch in Kapitel 10 und Vers 15, die Arbeit ermüdet den Toren, der nicht einmal weiß, in die Stadt zu gehen, aber besser, wiederum die Schlachterbibel, die Mühe, die der Tor sich gibt, ermüdet ihn. Mit anderen Worten, der gibt sich unnütze Mühe, weil er nicht vorher darüber nachgedacht hat, wie er am besten die Arbeit verrichtet. Also es ist schon wichtig, dass man auch sich überlegt, wie man am besten seine Arbeit verrichtet. Man arbeitet also auch mit Verstand. Und dann arbeitet man auch mit Flexibilität. Was meine ich damit? Nun, Prediger Kapitel 11. Und lesen wir die Verse 1 bis 6. Prediger 11 und Vers 1. Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Verteile es unter 7 oder unter 8, denn du weißt nicht, was für Unglück und Erden auf Erden kommen wird. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde. Und wenn der Baum fällt, so falle er nach Süden oder Norden. Wohin er fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Aber in Antworten, das kann ich jetzt nicht machen, da ist irgendwie was faul. Nein, dann macht man was anderes. Schauen Sie. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Du weißt nicht genau, was geschehen wird. Am Morgen sähe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das, oder ob beides miteinander gut gerät. Also man soll mit Flexibilität arbeiten. Das tun, etwas anderes tun. Mal sehen, wie das funktioniert, das tun. Mit anderen Worten, man soll schon auch hier den Verstand benutzen und nicht in alten Gleise verweilen, wenn es neue Dinge gibt, die man tun sollte und tun müsste. Und ein weiteres wichtiges Prinzip, warum man arbeiten soll, wie man arbeiten soll, ist, dass man es mit Freude tut. Wenn Sie eine Arbeit haben, die Ihnen absolut nicht gefällt, wo Sie sich also absolut nicht wohl dabei fühlen, dann wäre es nicht verkehrt, sich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Aber nicht sofort da kündigen und dann irgendwo arbeitslos werden, sondern zunächst einmal eine andere Arbeit sicherstellen. Aber man soll es mit Freude tun, das ist ein wichtiges Prinzip. Denn wenn Sie Tag ein, Tag aus Ihre Arbeit verrichten und die also regelrecht hassen, dann hat das keinen Wert. Ich hatte damals als Anwalt in Deutschland gearbeitet, aber mir hat das gar nicht so gefallen, die Tätigkeit, die ich verrichtete. Habe auch dann natürlich gebetet, dass Gott mir etwas anderes geben würde. Und wiederum durch meine Frau, längere Geschichte, aber die kurze Quintessenz ist die, hat es dann zu Wege gebracht, dass ich letztendlich in Amerika in der Rechtsabteilung der Kirche arbeiten konnte, für lange Jahre dort gearbeitet habe, dann leider nicht mehr zum Schluss dort arbeiten konnte, weil dann auf einmal doktrinäre Änderungen eingeführt wurden, nachdem der ehemalige menschliche Führer gestorben war, sodass meines Bleibens dort nicht mehr war. Aber wie gesagt, was ich heute tue, macht mir sehr viel Freude. Was ich damals schon getan habe in der Rechtsabteilung der Kirche, machte mir sehr viel Freude. Nicht die Freude, die ich hatte, als ich damals in Deutschland als Anwalt tätig war für einen anderen Anwalt. Da hatte ich diese Freude nicht. Es ist schon wichtig, dass man die richtige Freude hat an seiner Arbeit. Und so lesen wir in Prediger Kapitel 3 und in Vers 22. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit. Denn das ist sein Teil. Sieh, man soll fröhlich sein, man soll Freude haben an seiner Arbeit. Aber wichtig ist auch, dass man die Einstellung hat, dass man letztendlich für Gott arbeitet. Nun, diejenigen von uns, die für die Kirche arbeiten, das ist vielleicht ein bisschen klarer noch als jemand, der draußen arbeitet. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wir arbeiten, egal was man tut, wenn man es auf richtige Weise tut, und natürlich nicht in einer Arbeit sich verstrickt hat, die eben ungöttlich ist. Aber wenn man es auf richtige Weise tut, auf Gott wohlgefällige Weise, arbeitet man für Gott letztendlich und nicht für den Arbeitgeber. In Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6. Und solange man in dieser Arbeit steckt, sollte man dies begreifen. Und wie gesagt, wenn es notwendig ist, dass eine Änderung erfolgt, dann wird Gott die auch zu Wege bringen. Zu seiner Zeit. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Epheser 6 und Vers 5. Ihr Sklaven, man kann heute sagen, ihr Arbeitnehmer, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Und tut euren Dienst mit gutem Willen ab, dem Herrn oder als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und dann gibt es auch gleich eine Mahnung noch für den Arbeitgeber. Vers 8 oder vielmehr Vers 9. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche. Lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Also wenn wir Arbeitgeber sind, in gewisser Weise bin ich auch Arbeitgeber, da ich eben Leute habe, die unter mir arbeiten, das muss ich mich auch immer daran erinnern. Lass das drohen. Manchmal nicht unbedingt immer einfach, nicht wahr? Aber das ist das, worauf es hinausläuft. Wir müssen verstehen, wir alle arbeiten letztendlich für Gott. Egal, was wir tun. Und so sollten wir es sehen. Dem Arbeitgeber gegenüber und auch dem Arbeitnehmer gegenüber. Wir alle müssen letztendlich vor Gott erscheinen. Aber wenn wir Erfolg bei unserer Arbeit haben wollen, das ist auch sehr wichtig zu begreifen, dann muss Gott unsere Arbeit segnen. Und Gott muss unsere Arbeit dadurch segnen, dass wir erkennen, dass es Gott ist, der uns zunächst einmal diese Arbeit gibt und dass wir dann ihm in wohlgefälliger Weise dienen, auch bei unserer Arbeit. Dass wir die nicht halbherzig durchführen, sondern mit voller Kraft, mit der richtigen Motivation. In Lukas Kapitel 5, die Verse 5 bis 7. Lukas Kapitel 5, die Verse 5 bis 7. Lukas Kapitel 5 und Vers 5. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Das war zu dem Zeitpunkt, als sie hier berufen wurden zum Apostelamt und so weiter und so fort. Zunächst einmal als Jünger und dann zum Apostel. Und die hatten vorher da die ganze Nacht gefischt und haben also nichts gefangen. Und er sagte: Christus, fahrt nochmal raus und dann werdet ihr einen großen Fang machen. Und die sagten: Naja, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet, aber auf dein Wort hin werden wir es tun. Und als sie das taten, Vers 6, da fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Und als das Simon Petrus sah, da fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkannte, dass es Gott war, der, also durch Jesus Christus hier, diesen Segen gebracht hat. Schauen Sie, Gott hat die Arbeit gesegnet. Vorher hatte er sie nicht gesegnet. Aber jetzt, als Jesus kam und sie dabei war zu berufen, da segnete er die Arbeit. Und diesen Segen müssen wir von Gott erlangen, um erfolgreich zu sein bei der Arbeit. Psalm 127, Vers 1 gibt uns eine weitere sehr wichtige Anmerkung hierzu. Psalm 127, Vers 1. Und es ist nicht falsch dabei, Gott um diesen Segen zu bitten. Und uns auch zu zeigen, wo wir uns verbessern müssen, vielleicht auch bei unserer Arbeit. Und wenn es die falsche Arbeit ist, uns einen Ausweg schenkt. Psalm 127, lesen wir Vers 1. Das ist von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früher aufsteht und danach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn das heißt, seinen Freunden gibt er es im Schlaf, oder besser gibt er den Schlaf, oder mit anderen Worten, er gibt eben die Sorgen nicht, von denen wir eben gelesen haben. Gott muss unsere Arbeit segnen. Und wir müssen dies begreifen. Wir müssen begreifen, dass wir letztendlich für Gott arbeiten und dass von daher Gott uns segnen wird, wenn wir es auf richtige Weise tun. Aber während ich mehrfach bereits schon davon gesprochen habe, dass wenn jemand faul ist, nachlässig ist, nicht arbeiten will, dass er dann zur Armut gelangen kann, möchte ich jetzt zum Abschluss, aufgrund der Tatsache, dass einige es wieder falsch verstehen könnten, von Armen sprechen. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir da nicht falsche Schlussfolgerungen ziehen. Die Tatsache, dass einige arm werden, und sicherlich, weil sie faul und nachlässig sind, bedeutet nicht, dass jeder Arme faul und nachlässig ist. Wir werden davor gewarnt, dass wir die Armen nicht verurteilen, nicht sagen, ja, der oder die, die sind arm, weil. Oder wir werden davor gewarnt, dass wir sie nicht geringschätzig anschauen. Im Gegenteil. Wir sind dazu aufgerufen, Armen auch gerade in der Kirche zu helfen, wenn wir es können. Zu unterstützen, wenn wir es können. Wenn eine Notwendigkeit besteht. Nun, manchmal besteht die Notwendigkeit nicht unbedingt darin, dass man jemandem Geld gibt. Es kann auch ein guter Rat sein. Es kann auch eine Hilfe in der Weise sein, dass man sagt, okay, das ist etwas, was du vielleicht tun solltest oder müsstest. Aber worum es mir heute jetzt noch ankommt, ist, dass man nicht irgendwie falsche Schlussfolgerungen zieht und diese falschen Schlussfolgerungen dann auch noch weitergibt. Schauen Sie, Sprüche 19, Vers 1. Wiederum sehr viele Stellen aus dem Buch der Sprüche, die ich Ihnen zum Abschluss vorlesen möchte. Und überlegen Sie sich selbst einmal, was hier alles gesagt wird. Sprüche 19, Vers 1. Ein Armer, der in Unschuld wandelt, der ist besser als einer, der Verkehrtes spricht und dabei reich ist. Der in Unschuld wandelnde Arme ist besser als der Reiche, der Verkehrtes spricht. Sprüche 19, Vers 17. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Auch hier wiederum, man arbeitet für den Herrn, hier erbarmt man sich des Armen für den Herrn. Und Gott wird einen dafür segnen. Sprüche 19, Vers 22. Ein gütiger Mensch ist der Liebe wert. Und ein Armer ist besser als ein Lügner. Schauen Sie, wie Gott das sieht. Er sieht das von einem geistlichen Blickfeld her. Und ein gütiger Mensch ist der Liebe wert. Ein gütiger Mensch, der auch Güte erweist, dem Armen gegenüber, der besser ist als ein Lügner. In Sprüche Kapitel 22 und in Vers 22. Beraube den Armen nicht, weil er arm ist, und unterdrücke den Geringen nicht im Gericht, denn der Herr wird ihre Sache führen und wird ihre Bedrücker bedrücken. Immer und immer wieder werden wir ermahnt, dass wir das Recht des Armen nicht beugen sollen. Das muss jetzt vor einem weltlichen Gericht, kann das geschehen, aber es geht auch vor dem, sagen wir einmal, Gericht in Anführungszeichen, in der Kirche selbst. Man soll dem Armen nicht Unrecht geben, nur weil er arm ist. Schauen Sie, man soll das Recht des Armen nicht beugen, denn Gott wird sich seiner annehmen und Gott wird die Dinge ans Tageslicht bringen. 2. Mose 23 und Vers 6 ist eine Stelle, die Sie sich nachher durchlesen können, die das Gleiche beschreibt im Hinblick auf den Armen, dessen Recht gebeugt wird. Aber hier, da wir im Buch der Sprüche sind, schauen wir uns Sprüche 28 an und Vers 6. Sprüche 28 und Vers 6. Besser ein Armer, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, als ein Reicher, der auf verkehrten Wegen geht. Na, das sollte selbstverständlich sein, aber beachten wir das. Manchmal schaut man so den Reichen an, weil der ja reich ist, der muss ja dann von Gott gesegnet sein, aber der lebt in Sünde. Und man meint trotzdem, ja, der ist irgendwo besser dran und man beneidet ihn vielleicht als den Armen, der aber in Redlichkeit lebt. Und der ist in Gottes Augen weitaus besser dran als der Reiche, der in Sünde lebt. In Sprüche 28 und in Vers 11. Ein Reicher meint weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn. Ein verständiger Armer. Also mit anderen Worten, der Arme kann jemand sein, der verständig ist. Nicht jemand, der unbedingt jetzt von Gott verflucht ist, weil er falsch gelebt hat. Das kann gar nicht, muss gar nicht der Fall sein. Vor allen Dingen, das obliegt uns nicht, in keinster Weise, ein solches Urteil zu fällen. Lesen wir auch Sprüche 28 und in Vers 27. Sprüche 28 und Vers 27. Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln. Wer aber seine Augen abwendet, der wird von vielen verflucht. Die beobachten das auch, die sehen das auch, wie man sich verhält. Und ganz besonders in Gottes Kirche. Und da möchte ich zum Abschluss noch eine sehr bekannte Stelle vorlesen, in Jakobus Kapitel 2, die alles das mehr oder weniger zusammenfasst, was wir jetzt hier über die Armen gelesen haben und über unsere Einstellung zu den Armen. Wie gesagt, ich sage das zum Abschluss deshalb, weil ich nicht möchte, dass man missversteht, was ich in diesen beiden Predigten behandelt habe. Ja, wir sollen arbeiten, damit wir nicht zur Armut gelangen. Wir sollen arbeiten, damit Gott uns segnet. Aber jemand, der arm ist, bedeutet nicht, dass er deshalb arm ist, weil er faul ist, weil er träge ist oder weil er nicht arbeiten will. Das ist keineswegs der Fall. Und diese Gedankenwelt, die dürfen wir ja gar nicht erst betreten. In Jakobus 2, Vers 1. Liebe Brüder, haltet den Glauben, es sollte heißen Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer mit unsauberer Kleidung, denn unsauber ist nicht unbedingt die beste Übersetzung, mit einer Kleidung, die eben halt nicht so prunkvoll ist, wie der Reiche hat, ist hiermit gemeint. Und ihr sehet auf den, der herrlich gekleidet ist, und er spräche zu ihm, setze dich hierher auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen, setze du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches? Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, die im Glauben reich sind und die Erben des Reiches sind? Dass er verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Schauen Sie, Gott blickt auf das Herz des Menschen. Und Jakobus sagt, aber ihr habt nicht auf das Herz des Menschen geblickt, ihr habt auf äußeres Erscheinen geblickt und habt dadurch gesündigt. Denn er fährt fort zu sagen, ihr aber, Vers 6, habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Schauen Sie, wir dürfen dem Armen nicht Unehre antun, wir dürfen den Armen nicht dadurch aus unserem Blickfeld entfernen, weil wir meinen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir sündigen dadurch, wenn wir das tun. Das sind also zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir sollen arbeiten, und wie wir das in den beiden Predigten jetzt gesehen haben, und zwar mit aller Kraft, mit der richtigen Motivation, mit dem Verständnis, warum wir es tun, damit wir nicht zur Armut gelangen. Aber wenn man arm ist, kann das ganz andere Gründe haben. Und der Arme muss auch nicht arm bleiben. Schauen Sie, Gott verspricht uns Reichtum. Er verspricht uns Wohlstand. Er verspricht uns Segnung. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Leben, aber mit Sicherheit im Zukünftigen. Was haben wir gelesen? Es sind die Armen, die Gott lieb haben. Das sind die Erben des Reiches Gottes. Eines Reichtums, der über alles geht, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.